Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
Kann man denn gar nichts richtig machen?
Der Mimimi-Podcast. We ruin
Verhütung. Das ist nämlich heute unser Thema beim Mimimi-Podcast, dem Podcast, bei dem wir einmal im Monat über ein Thema reden, wo eigentlich alles richtig schön sein könnte, aber leider doch ganz schön scheiße ist. Mein Name ist Lara.
Ich bin Feline.
Und ich bin Taina. Und wir haben dazugelernt, denn wir haben eine Kritik bekommen. Leute, sagt uns nochmal euren Namen und sagt uns auch nochmal, was ihr macht am Anfang der Folgen. Noch einmal, weil es so schön ist.
Ich bin Taina.
Ich bin Feline.
Ich bin Lara.
Hey!
Und andere Neuigkeit, wir sind jetzt auch bei Spotify und iTunes.
Spotify.
Wir reden heute also über Verhütung, über Methoden, mit denen man Schwangerschaften vermeiden kann, aber auch über Methoden, mit denen man sexuell übertragbare Krankheiten vermeiden kann. Und das Thema bedeutet natürlich auch, dass wir über Sex und über Geschlecht reden. Und wir haben vorher festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, dafür die richtige Sprache zu finden. Weil zu sagen, wir reden über Männer und Frauen, stimmt irgendwie nicht so richtig. Weil es Frauen gibt, die nicht schwanger werden können. Und weil es Menschen gibt, die keine Frauen sind, aber trotzdem schwanger werden können. Und bei Männern gute Begriffe zu finden, ist irgendwie noch schwieriger.
Weil es gibt ja auch Männer, die keine Penisse haben. Es gibt Männer, die Penisse haben und trotzdem nicht schwanger machen können. Es gibt eine große Spannbreite. Und
genau, deshalb wollten wir jetzt am Anfang nochmal kurz betonen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir auch irgendwie versuchen, in der Sprache darauf zu achten. Aber es kann natürlich gut sein, dass uns das nicht immer gelingt. Nehmt uns das nicht übel, ihr Menschen, die ja auch auf gendergerechte Sprache achtet.
Wir finden das auch wichtig.
Wir finden das auch wichtig. Aber auch wir machen Fehler.
Um jetzt nochmal zum Thema Verhütung zurückzukommen. Ich habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, festgestellt, dass ich total viel gelernt habe, was ich vorher entweder gar nicht wusste oder nur so ein bisschen wusste. Und deswegen wollte ich euch fragen, wo hattet ihr denn, bevor ihr euch mit diesem Podcast auseinandergesetzt habt, woher hattet ihr da Informationen, die ihr über Verhütungsmittel habt, auch über die, die ihr benutzt oder benutzt habt?
Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, vorher nicht besonders gute Informationen. Zumindest ist mir aufgefallen, dass alles, was ich so über meine bisherige Verhütung wusste, immer so ein Mund-zu-Mund-Propaganda-Ding war. Also ich glaube, ich habe tatsächlich nicht mal von den Frauenärzten, bei denen ich bisher war, mehr Informationen jemals dazu bekommen. Und das, was ich in der
Schule... Surprise, surprise.
Leider nicht wahrscheinlich. Und das, was ich in der Schule dazu gelernt habe, hat mir ehrlich gesagt nichts gebracht.
Ich weiß noch, dass ich im Bio-Unterricht irgendwie in der siebten hätten wir irgendwie, weiß ich nicht, Sexualität, wie nennt man das im Bio-Unterricht?
Sexualkunde.
Genau. Hätten wir haben sollen und dann war aber irgendwie die Lehrerin krank und danach war es irgendwie wichtiger, über Photosynthese zu sprechen und dann hatten wir keine Zeit mehr. Klar, super viel wichtiger.
Photosynthese.
Ja.
Ich habe tatsächlich aber jetzt im Zuge dieser Vorbereitung auf den Podcast auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und sie haben sich ziemlich schlecht gefühlt, weil sie gesagt haben, naja, wir hätten da zur Aufklärung auch noch einiges beitragen können oder einiges besser machen können. Vor allem, weil ich ihnen erzählt habe, dass ich echt lange als Jugendliche dachte, so...
Oh Gott, was kommt jetzt?
Ich dachte mit 15, dass Frauen genau nur dann schwanger werden können, wenn sie ihre Tage haben. So wenig wusste ich über meine eigene Anatomie und so wenig hat mir scheinbar der Biounterricht gebracht. Und ja, sie waren beide relativ bestürzt und haben gesagt, ja, hätten wir vielleicht auch besser machen können.
Vor allem Felines Vater ist Arzt, ne? Naja.
Just saying.
Für alle, die sich auch gerade unangenehm berührt fühlen, natürlich, also vielleicht nicht natürlich, aber für uns jetzt, weil wir uns damit beschäftigt haben, natürlich werden Personen, die einen Zyklus haben, tendenziell nicht in der Zeit schwanger, in der sie eben bluten oder menstruieren, sondern wenn man den Eisprung hat und das ist quasi so in der Mitte von den Tagen, an denen man nicht blutet. So ungefähr.
Lara Lorenz.
Expertin.
Ja, nee, ich habe es aber auch ehrlich gesagt, woher wusste ich das? Ich wusste eigentlich sehr super wenig, aber auch ähnlich wie du, Philly, so Mund-zu-Mund-Sachen halt, worüber man irgendwie quatscht und spricht. Und aber jetzt habe ich auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren, vielleicht ist es aber auch so eine Blasensache, dass ich irgendwie das Gefühl habe, im Moment wird mehr darüber gesprochen als noch vor einigen Jahren. Vielleicht ist es auch mit dem Alter zu tun, aber ich glaube irgendwie, dass es gerade durch irgendwie, was viel in den Medien ist, irgendwie, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf die Pille, irgendwie dadurch mehr drüber gesprochen wird.
Und so ein bisschen eben auch dieser Trend, dass, glaube ich, viele, gerade jüngere Frauen auf einmal sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, die Pille zu nehmen. Und das zeichnet sich ja auch so ein bisschen ab, wenn man sich Zahlen anguckt, wie viele Frauen in Deutschland die Pille nehmen.
Wir sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Wir haben nämlich auch alle drei die Pille genommen. Ich habe angefangen, sie zu nehmen, als ich, glaube ich, so 16, 17 war?
Ich habe mit 15 angefangen, sie zu nehmen.
Ach, krass. Auch schon echt früher.
Und wir haben sie jetzt alle abgesetzt. Also ich habe sie erst vor ein paar Wochen abgesetzt, ihr beide schon ein bisschen länger und sind damit jetzt auch nicht so alleine in unserem Freundeskreis.
Ja, das stimmt. Das Lustige bei mir ist, ich habe die Pille tatsächlich ja schon, also für mich einfach schon vor so, ich glaube, inzwischen 2 oder 3 Jahren oder so abgesetzt. Und damals war das aber gar nicht so krass, weil ich mir über diese ganzen vielen Risiken, über die wir jetzt gleich auch noch sprechen werden, oder über die Gefahren davon so bewusst war, sondern weil ich so ein krasser Medikamenten-Anti bin.
Ach, also, ja.
Also ich bin ja jemand, der auch, wenn ich sehr, sehr große Kopfschmerzen habe, sehr viel Angst davor habe, Medikamente zu nehmen.
Geradezu verteufelt,
als Medikamente zu nehmen. Ich bin ein Homöopathiekind, sorry. Aber deswegen habe ich dann irgendwann so gedacht, das kann ja nicht sein. Ich nehme irgendwie keine einzige Tablette, wenn ich super Kopfschmerzen habe und super Schmerzen habe, aber jeden Tag nehme ich diese Tablette. Einfach so dieses weiße Ding, weil ich halt so daran gewöhnt war und habe sie tatsächlich deswegen abgesetzt, weil ich so einen Doppelstandard bei mir selber entdeckt habe. Und erst als ich dann so diesen Entschluss gefasst habe, sind mir diese ganzen anderen Dinge irgendwie bewusst geworden.
Aber also vorher, ohne groß drüber nachzudenken, was ist da eigentlich drin so?
Das ist ja das Ding. Also die Pille ist ja ein Medikament und man nimmt das Medikament, obwohl man eigentlich total gesund ist und nimmt trotzdem eben Nebenwirkungen in Kauf. Weil ich finde es irgendwie okay, Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, wenn dieses Medikament mich heilt, weil ich krank bin. Aber das macht die Pille ja nicht. Sondern man nimmt sie ja, weil man gesund ist und halt Schwangerschaften vermeiden will.
Wobei ja manchen Leuten das tatsächlich so ein bisschen als so, ich nenne es mal Lifestyle-Medikament verschrieben wird. Also irgendwie gerade jüngeren Mädchen, die irgendwie Probleme haben mit Akne oder sehr starken Regelschmerzen, wird ja die Pille, ich habe gelesen, teilweise Mädchen mit 11 die Pille verschrieben, um das zu vermeiden, damit sie irgendwie schönere Haare, schönere Haut haben, wo dann so getan wird, als wäre irgendwas falsch, was mit einem Medikament gut behandelt werden kann und muss.
Und Schwangerschaftsverhütung wäre so eine Nebenwirkung.
Genau, ja. Ist irgendwie nice to have, aber ist jetzt nicht der eigentliche Grund. Und das finde ich schon ziemlich heavy. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe von meinen Frauenärzten darüber auch nie irgendwelche Infos bekommen, schon auch nicht mal, wie die Pille wirkt und welche Hormone da drin sind. Also ich dachte immer so, ja, irgendwie Östrogen, sowas, aber wusste ich auch nicht so sicher. Und jetzt auch erst in dieser Recherche habe ich irgendwie gelesen, dass es da ja auch voll viel verschiedene Pillen gibt. Und es gibt Pillen, die haben kein Östrogen, alle haben dieses Gestagen und was die überhaupt machen. Und für mich war immer so dieses Volksmund-Ding so, ja, man gaukelt seinem eigenen Körper vor, dass er schon schwanger ist und deswegen wird man nicht schwanger.
Also es ist ja nicht völlig falsch, es kommt halt darauf an, wie man Schwangerschaft definiert, weil was die Pille macht, ist, dass sie quasi deinen eigenen Hormonhaushalt, was vor allem Hormone sind, die man eben unter Östrogen und Gestagen zusammenfassen kann und die dafür sorgen, dass halt dein Zyklus funktioniert, die sorgen quasi dafür, dass dein Körper die selber nicht mehr produziert, sondern die Pille übernimmt diese Hormone. Und deswegen ist dieser Hormonspiegel quasi immer gleich und das passiert normalerweise nur, wenn du schwanger bist. Das heißt, es ist nicht völlig falsch, das zu sagen, aber also wenn man schwanger ist, passiert halt schon noch mehr.
An dieser Stelle sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, dass unsere Expertisen oder Erfahrungen und Geschichten, die wir jetzt mit euch teilen in dem Podcast, keine Beratung ersetzen. Also falls ihr irgendwie darüber nachdenkt, welche Art von Verhütungsmittel ihr anwenden sollt, dann beruft euch auf jeden Fall nicht nur auf diesen Podcast. Wir haben zwar viel recherchiert und auch versucht, so viel Wissen wie möglich anzusammeln, aber natürlich sind wir trotzdem keine Ärztinnen und haben da nicht das krasseste Knowledge, um euch irgendwie so eine Entscheidungsfindung irgendwie abzunehmen oder so.
Und wir verlinken euch so ein Portal, wo man Beratungsstellen in der Nähe finden kann, auch nochmal bei uns in den Quellen.
Ansonsten sollten wir vielleicht irgendwie nochmal generell was dazu sagen. Wir haben jetzt ja schon irgendwie so angefangen, die Pille so ein bisschen runterzumachen. Zu Recht.
Und sind damit im Mainstream.
Was so ein bisschen sagen. Das klassische Ding ist, woran man als erstes denkt, was ist schlecht mit Verhütungsmitteln?
Die Pille. Ja, die Pille ist irgendwie, hat viele richtige Scheißsachen. Es gibt, wir haben eben schon gesagt, Thrombosegefahr, Depressionen. Ich glaube, was man sich halt wirklich immer bewusst machen muss, einfach grundsätzlich, ist eben, dass man Hormone schluckt und dass die Hormone so viel machen können irgendwie im Körper. Und dass man aber eben gleichzeitig, du kannst es irgendwie nicht bis zuletzt einschätzen, was genau das mit deinem Körper machen wird. Und deswegen ist es irgendwie einfach wichtig, sich seinen eigenen Körper anzugucken, wenn man so ein Medikament einnimmt, was ich halt wirklich nie gemacht habe, während ich die Pille genommen habe.
Aber ich finde, wenn man über die Pille spricht, muss man es auch insofern immer ein bisschen einordnen. Also ich würde die Pille nicht komplett verteufeln wollen, weil ich habe das Gefühl, solange ich die genommen habe, ich habe es immer mega gut vertragen und habe auch nicht großartige Veränderungen so bemerkt. Und es gibt auch Situationen, in denen ist die Pille das einzig mögliche und vielleicht auch das beste Verhütungsmittel. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, vielleicht Frauen, die in Beziehungen, die von Gewalt und Missbrauch geprägt sind, für die kann es eben besonders wichtig sein, dass sie selber die Kontrolle über das Verhütungsmittel haben. Deswegen finde ich es irgendwie gut und wichtig zu sagen, es gibt viele Sachen, die sind an der Pille scheiße, aber ich glaube, für viele Menschen war lange und ist es immer noch die Pille auch irgendwie eine große und wichtige Möglichkeit, sich zu emanzipieren.
Ich glaube, man muss auch ein bisschen im Kopf behalten, vor welchem Hintergrund die Pille entwickelt wurde. Also, dass sie quasi 1960 in den USA und ein Jahr später in Deutschland auf den Markt kam und dass es eine Zeit war, in der zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe noch keine Straftat war und der so Nein zu sagen zu Sex, den man nicht will, ganz, ganz oft für Menschen, die schwanger werden können, einfach keine Option war und dass quasi die Angst vor ungewollten Schwangerschaften immer mit dabei war und dass es ganz viele Frauen gab, oder allgemein Menschen, die gestorben sind, weil sie natürlich auch keinen Zugang zu Abtreibung oder zu sicheren Abtreibung hatten und die an schlecht durchgeführten Abtreibungen gestorben sind, die daran gestorben sind, dass sie zu viele Kinder auf die Welt gebracht haben und ihr Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat. Und wenn man sich das vor Augen hält, verstehe ich sehr, wie die Pille eine wahnsinnig, wahnsinnig positive Sache war und wie wir wahrscheinlich heute auch nicht da sind, wo wir jetzt sind, wenn es diese Erfindung nicht gegeben hätte. Also es
und in so gewisser Weise
die Pille auch so ein bisschen.
Und in gewisser Weise ja, haben wir ja auch davon profitiert. Also ich glaube, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich wäre ungewollt schwanger gewesen, wenn ich sie nicht genommen hätte, aber ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, als ich eben angefangen habe, die Pille zu nehmen und eben auch angefangen habe, Sex zu haben, also natürlich habe ich auch mit Kondomen irgendwie auch damals schon so verhütet, aber man war auch irgendwie so unsicher oder man ist es wahrscheinlich auch immer noch, irgendwie wäre es nicht unsicher im Hinblick auf diese Themen, aber natürlich in der Pubertät irgendwie nochmal krasser und wahrscheinlich waren da auch Situationen, wo ich nicht mit Kondom verhütet habe, wo ich irgendwie dann dachte, okay, ist jetzt irgendwie schon geil, die Pille zu nehmen, weil ich irgendwie ja, irgendwie eben diese Kontrolle und diese Sicherheit die ganze Zeit hatte.
Ja, es gibt eben einem dieses krasse Sicherheitsgefühl, was man bei vielen anderen Mitteln vielleicht so nicht hat.
Die Frage ist halt nur eben immer, wie der Umgang in der Gesellschaft damit ist.
Und wie die Aufklärung ja auch dahinter ist. Ja, genau. Ich hätte halt gern mehr darüber gewusst und ich hatte auch nicht viele Fragen, aber ich hätte gern gehabt, dass meine Frauenärztin mir halt gesagt hat, so Mädchen, muss mal Fragen haben dazu.
Ja, und es ist eine Möglichkeit von vielen, glaube ich auch. Das habe ich auch lange, glaube ich, gar nicht im Kopf gehabt, dass es nicht nur Pille oder Kondom gibt.
Und ist schon mal ein gutes Fazit, würde ich sagen.
Aber sollen wir mal drüber reden, was wir inzwischen gelernt haben, was man noch so machen kann, um zu verhüten?
Absolut.
Ich fände wichtig zu erwähnen, Kondome. Ich habe nämlich gelernt, es gibt die Kondome, die wir alle, glaube ich, kennen, die man über den Penis drüber macht. Und es gibt Frauenkondome, die man quasi wie so eine zweite Wand in die Vagina einführt. Und dann liegt es oben über den Vulvalippen drüber und schützt, genau wie Kondome, vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
Nachteil ist leider nur, die sind ziemlich viel teurer als die Standardkondome.
Und man kann sie nirgendwo kaufen. Ich war heute in der Apotheke und die Apothekerin meinte, es tut ihr sehr leid, aber sie kann die auch nicht bestellen. Sie weiß nicht, was ich machen soll. Ich soll vielleicht
das und es ist auch nicht so sicher, habe ich gelesen. Also je nachdem wird man da auf jeden Fall häufiger, werden Frauen ungewollt schwanger als bei Kondom für Männer.
Aber ich glaube, das hat was mit Anwendung zu tun. Ich glaube, wenn du es richtig anwendest...
Der Pearl-Index.
Genau, ist dieser berühmte Pearl-Index gar nicht so viel schlechter?
Der Pearl-Index ist eine Sache, mit der man die Sicherheit von Verhütungsmitteln bezogen auf Empfängnisverhütung beschreiben kann. Und der funktioniert quasi so, dass er angibt, wie viele von 100 Frauen sind in einem Jahr schwanger geworden, wenn sie in diesem Jahr dieses eine Verhütungsmittel verwendet haben. Also der Pearl-Index soll möglichst niedrig sein, also 0,1 oder sowas. Um den Dreh ist es bei der Pille, das ist ziemlich gut. Und bei Kondomen ist es zum Beispiel 2 bis 20. Und das heißt, dass die Chance ziemlich hoch ist, dass man Anwendungsfehler macht. Und die hintere Zahl gibt dann quasi eher an, wie viele Frauen mit Anwendungsfehlern schwanger werden.
Ja, das ist aber halt so der Punkt. Also ja, es sind Anwendungsfehler, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Situation in einem abgedunkelten Raum. Man ist mega geil und irgendwie rattig, keine Ahnung. Dann so super sich zu entspannen und erstmal, ich weiß nicht, ob ich dann so geile, also ich würde auch Anwendungsfehler machen.
Voll, sorry. Weil du vor allem auch so ein Femidom, wie die ja heißen, noch nie benutzt hast. Und wo kommt das hin? Wie setze ich das da richtig rein? Wer macht das wann? Und es ist so...
Ja, voll. Und dafür gibt es ja aber zum Beispiel für das Männerkondom gibt es ja zum Beispiel Flügelkondome. Das ist so, so Kondome und die haben dann so ein Plastikteil irgendwie oben dran, das aussieht wie so kleine Flügel und die machen die Anwendung leichter.
Ach, kann man es runterrollen
das,
damit quasi?
Ja, man kann es dann so... Ja, oder je nachdem, oder. Ich hätte es jetzt hochgezogen, aber je nachdem. Ja, okay. Aber auf jeden Fall kann man die halt, also wird dadurch die Anwendung sehr viel erleichtert. Und irgendwie, da gibt es dann tatsächlich auch sehr viel weniger Anwendungsfehler als bei herkömmlichen Kondomen. Ist allerdings teurer, aber fand ich irgendwie ganz nett und hat so niedliche
Flügel. Lustigerweise wirklich noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber es klingt total sinnvoll.
Ja.
Flügelkondom.
Da kosten 5 Stück, habe ich vorhin bei Amazon nochmal geguckt, 5 Stück kosten so 9 Euro. Also kann man schon machen.
Kann man sich gönnen.
Kann man sich gönnen.
Abgesehen von Kondomen gibt es auch noch andere hormonfreie Verhütungsmittel natürlich. Unter anderem ist momentan, glaube ich, sehr in so diese ganzen Sachen, die mit Kupfer funktionieren. Also da gibt es die Kupferkette, die Kupferspirale, den Kupferball.
Kupfer, tolles Material.
Super. Gutes Metall auch.
Aber schützt nicht vor Krankheiten,
sieht doch gut aus.
Nee, schützt nicht vor Krankheiten. Schützt nur vor... ungewollten Schwangerschaften. Diese Dinge werden in die Gebärmutter eingesetzt und die Ionen, die das Kupfer dauerhaft so abgibt, machen die Spermien unbeweglich. Und ich habe gehört von Freundinnen von mir, die jetzt auch die Pille abgesetzt haben und das gerne machen wollten, dass es erstmal super schwierig war, jemanden zu finden, der das einsetzt, weil viele Frauenärztinnen das einfach nicht können oder noch nie gemacht haben. Eine Freundin von mir hat diesen Kupferball und sie hat mir davon erzählt und ehrlich gesagt war es eine ziemliche Horrorstory, weil sie hat erzählt, an dem Tag, an dem sie es eingesetzt bekommen hat und wirklich höllische Schmerzen davon hatte, höllische Schmerzen, rief sie eine andere Freundin an und hat gesagt, hey du, ich bin übrigens schwanger. Und diese Freundin hatte auch den Kupferball.
Das möchte man noch hören.
Oh Gott.
Und
oh
sie dachte Gott. Sich, was zur Hölle habe ich mir hier angetan? Ich sitze hier, höllische Schmerzen und ja, hilft noch nicht mal. Aber bisher ist sie damit ganz gut gefahren. Und sie hat tatsächlich das auch bezahlt bekommen, weil es ist ziemlich teuer, diese Kupfersachen sich einsetzen zu lassen.
Kann irgendwie bis 300 Euro kosten. Und solange man über 20 ist, muss man das safe selber zahlen.
Genau. Und dann jedes halbe Jahr musst du dich auch kontrollieren lassen. Und das kostet jedes Mal auch wieder Geld. Und sie hat aber in Berlin vom Gesundheitszentrum, dort kannst du dann nachweisen, wenn du Studentin bist oder jemand, der geringes Einkommen hat, dann bekommst du das bezahlt. Und auch diese Folgeuntersuchungen bekommst du auch finanziert. Und sie meinte, dass sie bei diesen Frauenärztinnen dort das erste Mal das Gefühl hatte, dass die irgendwie unabhängig sind und nicht von irgendeiner Pharmafirma krass beeinflusst, weil sie hat alle einzelnen Verhütungsmittel, die es momentan so gibt, vorgestellt bekommen, erklärt bekommen und die finanzieren dir theoretisch alles. Also du hast dann die freie Wahl zu sagen, hey, für mich passt mega gut die Spirale oder ich denke, das ist irgendwie gut, die beraten dich irgendwie neutral und machen das. Und sie meinte, überall, wo sie vorher war, wollten ihr die meisten doch irgendwie wieder die Pille oder die Hormonspirale oder sowas andrehen.
Okay, krass. Ja, übrigens, Hormonspirale kann ich überhaupt nicht unterstützen, weil ich bin ein Kind der Hormonspirale. Bis heute behauptet meine Mutter, hallo Mama, dass ich an ihrer Spirale geturnt hätte. Ich weiß irgendwie nicht, vielleicht machen Eltern auch irgendwie, dass sie dann ihr eigenes Kind finden, die so super süß und denken irgendwie so, ja, das ist total toll und bilden sich das dann ein. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich daran geturnt haben soll. Aber ihr könnt meine Mutter wirklich fragen, sie wird es Stein und Bein
dass
sie's behaupten.
Dass sie es gespürt hat?
Nee, dass sie es gesehen haben auf dem Ultraschall. Dass sie gesehen haben, dass ich an dieser Hormonspirale rumgeturnt habe. Deswegen sage ich mal so, meine Existenz beweist, kein Verhütungsmittel ist sehr sicher. Meine Mutter hatte sehr viel Spaß dann an den Ultraschallbildern, aber als sie schwanger wurde, hat sie sich wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, fuck mich nicht ab.
Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
Die totalen Abfuck-Momente.
Ich bin es sowas von leid.
Mein Abfuck-Moment, ich hatte viele Abfuck-Momente tatsächlich in dieser Recherche. Ganz, ganz viele auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber einer, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, hatte ich aufgrund eines Zeit-Campus-Artikels, in dem ein Mann erklärt, was eigentlich irgendwie nett ist, wie er festgestellt hat, oh, ich übernehme irgendwie überhaupt keine Verantwortung für Verhütung, wenn ich mit Frauen schlafe.
Aha.
Und sehr reflektiert in diesem Artikel drüber schreibt. Und es gibt aber eine Stelle, wo er darüber schreibt, wie er noch nicht so reflektiert war. Und die sieht so aus. Er war wieder Single, schlief mit verschiedenen Frauen und benutzte Kondome. Als er mit einer Frau regelmäßig Sex hatte und das Thema Krankheiten geklärt war, fragte er sie, nimmst du eigentlich die Pille? Die Frau antwortete, nein. Und Nils dachte, ach Gottchen, was soll denn dieser Öko-Scheiß? Er hätte nicht versucht, sie davon abzubringen, sagte er, aber irritiert und ein wenig genervt war er schon. Und ich habe das Gefühl, das ist eine sehr verbreitete Meinung. Also ich glaube nicht, dass Männer, mit denen ich zusammen war, jemals zu mir gesagt hätten, nimm die Pille oder setz sie nicht ab. Aber so richtig verantwortlich gefühlt, dann irgendwie mitzuüberlegen, was man machen könnte,
hat sich niemand.
Hat sich irgendwie auch niemand. Und das ist diese Anspruchshaltung, dass man irgendwie denkt, ja, keine Ahnung, die meisten Verhütungsmittel außer eben Kondomen oder Sterilisation, was irgendwie sehr endgültig ist, funktionieren eh nicht in meinem Körper.
Ist so, vielleicht dann irgendwie deswegen blöd. None of my business.
Genau.
Ja. Nein, aber Laura, weißt du, ich kann dir genau sagen, woran das liegt, dass die Männer sich dafür nicht verantwortlich fühlen.
Oh, Talina, erzähl.
Denn ich habe in meinem Abpackmoment, würde ich gerne einen kleinen Ton abspielen, aus dem Sat.1 Frühstücks-Podcast, wo es um Verhütungsmittel für den Mann geht.
Oh Gott, ich habe schon Angst.
Eigentlich
ich habe
auch Angst. Gar nicht so schlecht. Ne? Also ich meine, ich fand, der ganze Podcast insgesamt war tatsächlich sehr informativ. Aber zwischendurch kam dann unter anderem diese Stelle.
Und das liegt auch daran, dass es immer noch ein Frauenthema ist, dass, also einerseits an diesem alten Rollenbild und aber auch, dass Männer natürlich sehr skeptisch sind. Ja, also das ist natürlich auch evolutionsbedingt so, dass der Mann dafür da ist, die Fortpflanzung voranzutreiben. Und deswegen ist das biologisch eigentlich, geht das quasi ihm gegen den Strich. Und das ist echt tief verankert, auch wenn wir mittlerweile natürlich viel weiter sind. Ist das einfach noch so, dass das eben sein großes Thema ist. Und deswegen, also wenn der schon hört, da wird dran rumgeschnippelt oder da wird ein Gel injiziert oder wird ein Filter eingebaut in sein bestes Stück. Das hört kein Mann gerne.
Die so. Nimmt nicht ab.
Die Evolution mal wieder.
Leute, evolutionsbedingt. Clara, ich möchte, sorry, das ganz, ich ja, möchte dir das ganz kurz
Fehler
erklären.
Einfach.
Das war nämlich dein Problem. Männer wollen sich eben fortpflanzen. So, ne, das ist eben in denen drin. Das ist evolutionsbedingt biologisch.
Das passt tatsächlich sehr gut zu meinen Abfallmomenten, weil diese Verantwortungslosigkeit und dieses, ach ja, will halt nicht, dass an seinem Penis was passiert. So, ja, ich will auch nicht, dass mir Dinge in die Gebärmutter eingesetzt werden oder dass mein ganzer Hormonhals halt lahmgelegt wird. Aber ich mach's halt trotzdem, weil ich will halt auch ganz gerne nicht schwanger werden. Aber ich werde halt auch nicht von alleine schwanger. So, ja. Da gehört jemand dazu.
Und vor allem, das sind auch wirklich immer so diese geilen Rollenbilder, ne? So, ja, weißt du, der Mann, der muss schon jetzt in Zeiten wie heute, der muss schon so viel Verantwortung mittragen. Manchmal den Abwasch machen, auch manchmal vielleicht die Küche auch.
Und dann
soll er auch noch sich um Verhütung kümmern. Mein Gott, die Armen.
Ja, stell dir mal vor, dann wird er morgen fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigt und wirklich diese ganzen Probleme.
Und zwischendurch noch an die Pille denken, womöglich selber vielleicht mit die Pille der Freundin finanzieren. Es wäre ja schrecklich.
Und wie gesagt, evolutionsbiologisch, ne? Evolutionsbiologisch.
Und wer kann schon was gegen die Evolution sagen?
Absolut. Nee, ohne Scheiß, wenn mir noch einmal irgendjemand mit irgendeinem verkackten evolutionsbiologischen Scheiß bei irgendeiner Scheißdiskussion kommt, ne? Ich raste aus. Wenn mir noch einmal jemand erzählt, das ist halt so, weil in der Steinzeit, deswegen ist der auch so am Jagen und so, weil in der Steinzeit, da war das ja auch, wann beziehe ich mich auf die scheiß Steinzeit? Wirklich, die scheiß Steinzeit ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, nein, ich will, ohne Scheiß, und ich finde das immer so geil, es gibt immer jemanden, in jeder von diesen Diskussionen gibt es immer jemanden, der irgendwann sagt, Steinzeit. Wann, wirklich, sagst du irgendwann, ja, in der Steinzeit haben sie sich auch so ernährt. Gut, die Paleo-Leute, alles klar. Aber so viele Paleo-Freunde habe ich nicht. Es gibt immer jemanden, der sagt, Evolution, Steinzeit.
Was? Vor allem beim Thema Geschlecht und Geschlechterrollen.
Richtig, aber nirgendwo anders. Ja, du, in der Steinzeit, haben die auch nicht Netflix geguckt. Ist vielleicht gar nicht so gut. Du, in der Steinzeit, da haben die halt auch irgendwie beim Feuer gegessen. Ist vielleicht gar nicht so cool mit dem Herd. Du, in der Steinzeit, ja, wirklich, was für eine Kacke, Alter.
In meinem Abfuck-Moment, diese Folge, geht's um die Pillenhersteller, die Pharmafirmen. Und zwar vor allem um deren Marketingstrategien. Frauen, die sich neu orientieren und ein Verhütungsmittel vielleicht wechseln wollen, suchen natürlich, wie es heute ist, als erstes im Internet. Und meistens finden sie unter den ersten 10 Sucheinträgen tatsächlich direkt erstmal Webseiten der Pharmaindustrien. Und die sind nicht auf den ersten Blick erkennbar als Webseiten der Pharmaindustrien. Und da wird dann halt häufig empfohlen, die eigenen Produkte von Pillen, Hormonspiralen und so weiter. Und tatsächlich hat das Bayer mal wieder völlig auf die Spitze getrieben.
Ach Mensch,
und zwar
mein Lieblingskonzern.
Haben sie in Österreich eine Rüge dafür auch bekommen vom PR-Ethikrat, weil sie nämlich auf so Foren, auf denen Frauen sich über ihre Erfahrungen mit der Pille ausgetauscht haben, negativen Bewertungen ihres Produktes widersprochen haben und mit Fake-Profilen geschrieben haben, wie geil die einzelnen Personen die Pille empfunden haben und wie gut es war und wie viel besser sie sich damit gefühlt hat und somit natürlich die Informationslage völlig verzerren zugunsten ihrer riesen Millionenumsätze, die sie mit den Pillenprodukten tatsächlich machen.
Ja, ist doch ein Traum. Ja,
gute Pharmafirmen.
Das ist doch der Gipfel! Das geht einfach nicht.
Die totalen Abfuckmomente.
Ich bin es sowas von leid.
Ja, Pharmafirmen. Ich habe ehrlich gesagt auch ganz viel Hass auf Pharmafirmen nochmal entwickelt bei dieser Recherche, weil ich mich ja gerade sehr darüber geärgert habe, wie Männer oder halt Menschen, die andere Leute schwanger machen können oder einen Penis haben oder wie auch immer, tatsächlich auch einfach nicht so viele Optionen haben, was sie aktiv machen können, außer irgendwie Support zu leisten und sich finanziell und irgendwie mental damit zu beschäftigen und irgendwie ihre
was sie tun sollten und in dessen, welche Verantwortung sie auf jeden Fall stehen.
Ja, aber das stimmt, selbst wenn der Wille da ist, es gibt so nicht wirklich ein Produkt.
Es gibt Kondome, was grundsätzlich eine gute Idee ist, wegen der ganzen Krankheitensache, und es gibt Sterilisation.
Was halt nur in Frage kommt, wenn man keine Kinder mehr bekommt.
Also man kann man da, ich wollte gerade sagen, ich war überrascht. Ich dachte nämlich auch so, Vasektomie, ciao. Es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, das rückgängig
wieder. Ja, das Ding ist nur, dass es ziemlich teuer ist, es rückgängig zu machen, und dass bei einer Vasektomie wird dieser Samenleiter durchtrennt, damit quasi immer noch Sperma rauskommt, aber keine Spermien mehr bei der Ejakulation. Und diesen Samenleiter durchzuschneiden ist halt ziemlich einfach, aber ihn zusammenzubauen ist gar nicht so einfach. Und die Frage ist halt auch, wie alt die Männer dann zu dem Zeitpunkt schon sind, wie lange diese Vasektomie her ist. Das heißt, du hast keine hundertprozentige Chance, es wieder herzustellen.
Das auf gar keinen Fall, aber ich war überrascht, dass es überhaupt möglich ist.
Ja, wusste das auch nicht.
Dachte ich irgendwie auch.
Das ich wusste das tatsächlich, weil Shoutout an die einzige Person, die ich kenne mit Vasektomie, mein Vater.
Hey.
Und war aber, glaube ich, auch die Idealperson, weil er hatte schon 2 Kinder, war über 30, war in einer festen Beziehung, hatte keine seelischen Krisen. Ich glaube, das sind die Leute, bei denen Vasektomien einigermaßen gerne durchgeführt werden.
Und dann ist das ja aber auch eigentlich eine gute Lösung, muss man sagen. Ne?
Mega.
Also es gibt ja, zumindest was ich recherchiert habe, auch irgendwie relativ wenig, also es sind natürlich Nebenwirkungen und irgendwie Schwellungen.
Aber selten Komplikationen.
Genau, es ist eine Sache von 30 Minuten, es ist eine lokale Betäubung, also man ist auch nicht komplett zerdetscht danach. Also wenn, dann ist das eigentlich eine der wenigen Sachen, die der Mann machen kann, aber eine ziemlich gute Sache.
Aber wie ist das eigentlich? Anscheinend ist ja Sterilisation der Frau das häufigste Verhütungsmittel weltweit.
Ja.
Kann man die auch rückgängig machen?
Du kannst sie auch theoretisch rückgängig machen. Also was da passiert, ist, dass die Eileiter quasi abgeklipst werden. Und du kannst es theoretisch auch wieder verbinden, aber tatsächlich ist Sterilisation der Frau eine Sache, die zum Beispiel in Deutschland fast nie gemacht wird, weil das halt einfach ein viel größerer Aufwand ist und viel gefährlicher, weil du quasi das ist eine OP im Bauchraum und es kann einfach viel mehr schief gehen.
Und mit Vollnarkose und allem wahrscheinlich.
Viel teurer. Ja. Aber interessanter Fakt am Rande, in Indien werden Sterilisationen von Frauen vom Staat finanziert bzw. gefördert, weil um das
bevölkerungspolitisch so wahrscheinlich.
Genau, um Bevölkerungswachstum zu verringern. Das ist an sich halt auch irgendwo eigentlich eine coole Sache, weil das natürlich auch, hattest du das ja schon mal angesprochen, Philly, mit dem, dass es irgendwie auch ein gewisses Empowerment für Frauen sein kann. Das ist natürlich da auch so, aber leider ist es da eben auch so, dass dadurch, dass es so ein staatliches Ding ist, diese Ärzte teilweise so 30 Sterilisationen irgendwie am Tag machen und dann kann man sich vorstellen, dass die Sachen irgendwie nicht mehr so steril und irgendwie nicht mehr mit der Zeit, die es eigentlich benötigt werden, irgendwie gemacht werden.
Aber es gibt auch Momente, in denen Sterilisation der Frau absolut nicht empowermentmäßig sein kann. Vielleicht können wir das kurz ansprechen, und zwar, wenn Menschen mit Behinderung betroffen sind, was in Deutschland tatsächlich, glaube ich, die wenigen Fälle sind, wo Sterilisation bei Menschen, die schwanger werden können, beziehungsweise Frauen durchgeführt werden. Und das passiert eigentlich nur dann, wenn tatsächlich kein anderes Verhütungsmittel möglich war. Aber häufig ist ja so die Erzählung, dass Ärztinnen und Angehörige nicht unbedingt wollen, dass zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom Kinder bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Kinder eine Form der Behinderung haben werden. Und es ist deshalb problematisch, weil natürlich kann keine Sterilisation gegen den Willen einer Person durchgeführt werden. Aber es gibt verschiedene Reporte, in denen man lesen kann, dass häufig Frauen mit Down-Syndrom, in dem Report, den ich gelesen habe, sehr dazu gedrängt werden und von Ärztinnen dazu überredet werden, das durchzuführen, weil sie keine Kinder bekommen wollen. Obwohl sie dann später selbst äußern, dass sie eigentlich gerne Kinder gehabt hätten oder zumindest die Möglichkeit darauf.
Um nochmal auf meinen großen Pharmaindustrie-Hass zurückzukommen. Ich habe nämlich versucht herauszufinden, was es für Methoden gibt, die eben Männer anwenden können oder eben Menschen mit Penis. Und es gibt total viele Ideen.
Ja, es gibt total viele Ideen. Es gibt richtig und vor allem so geile, lustige Ideen.
Das ist wirklich
vor allem. Also und so einfache Ideen.
Ja, und es ist so clever. Also zum Beispiel auf der Republika dieses Jahr gab es einen Typen, der hat über den BMAC-Schalter gesprochen. Und das ist ein Ventil aus Implantatkunststoff, was man in den Samenleiter einsetzen kann. Und das ist dann einfach wie so eine kleine, wie so ein An-Ausschalter, wo man an- oder ausstellen kann, ob die Spermien im Ejakulat im Körper abgeleitet werden oder eben ins Ejakulat kommen. Wenn man jemanden schwanger machen möchte, dann kann man ihn anstellen und dann kommen die Spermien und gehen ins Ejakulat und fließen, wohin sie fließen wollen und sollen. Wenn man das nicht möchte, macht man den Schalter einfach aus, muss man irgendwie so am Hoden ertasten und dann passiert das nicht. Und das ist an sich eine mega geile Sache und es scheint auch nach den ersten Versuchen irgendwie ganz gut zu funktionieren. Problem: Sie haben Finanzierungsschwierigkeiten.
Ja, und das ist immer das Problem.
Ja, weil es interessiert natürlich die Pharmafirmen nicht, etwas zu finanzieren oder weiterzuentwickeln, woran sie nicht längerfristig verdienen können. Weil dieser Schalter wird wahrscheinlich dann einmal eingesetzt und ist dann lange da. Wenn du aber,
was natürlich sehr cool ist.
Was das natürlich Ding für alle ist ja auch Menschen sehr cool ist. Aber wenn du als große Firma Menschen dazu bringst, jeden Tag deine Pillen zu nehmen, hast du länger was davon. Also solange es um Gewinnmaximierung geht, ist es leider nicht möglich, solche vielleicht sehr coolen, viel besseren Mittel finanziert zu bekommen.
Und das Ding ist ja nicht nur, dass dieses Ventil zum Beispiel nur einmal eingebaut wird. Es gibt ja auch Ideen, die mit irgendwie Hormonspritzen oder sowas funktionieren, wo man auch sagen könnte, wenn sie das machen, würden sie regelmäßig Geld dafür kriegen. Aber für jedes von diesen Produkten, das sie entwickeln, sinkt ja der Anteil an quasi Frauenverhütungsmitteln.
Klar, sie würden sich selber Konkurrenz machen.
Sie machen sich selbst Konkurrenz und sie haben kein Interesse daran, sich selbst Konkurrenz zu machen. Und deswegen sind diese ganzen total guten und cleveren Ideen scheitern daran, dass sie kein Geld bekommen. Weil
Capitalism.
Sie
Capitalism.
Ja, weil sie kein Geld bekommen und in keine Studien gehen können und dann irgendwie immer irgendwie im Sand verlaufen. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig frustrierend, weil es nichts ist, woran ich irgendwas ändern kann.
Ja, und da könnt ihr auch nochmal gucken, wir verlinken euch da noch andere Sachen. Es gibt ein Gel, was in den USA untersucht wird, was die Samenflüssigkeit irgendwie so verstopfter macht, dass sie nicht mehr da durchkommt.
Es gibt ein Präparat aus Indonesien tatsächlich, was so eine Pflanze ist, die schon Indigene seit langer Zeit benutzen, die Spermien verlangsamen, was absolut pflanzlich ist, was anscheinend mega gut funktioniert. Und ich finde es witzig, weil es gibt natürlich diesen Innovationsgeist, nicht erst seit gestern. Ich will noch eine Geschichte erzählen, weil ich sie wirklich sehr amüsant fand. In den 80ern in der Schweiz, eine Männergruppe, die gesagt hat, wir wollen die Verhütung jetzt nicht nur noch den Frauen in die Schuhe schieben und wir wollen Selbstverantwortung übernehmen, haben sich überlegt, was könnten wir machen und haben sich daraufhin die Züricher Hodenbader gebildet und sie haben angefangen, sich regelmäßig zu treffen und 3 Wochen am Stück jeden Abend 1 Stunde lang ihre Hoden in relativ heißes Wasser zu hängen, so um die 45 Grad, war wohl auch manchmal relativ schmerzhaft.
Ich wollte gerade sagen, das, also
deswegen hat sich das wahrscheinlich auch nicht durchgesetzt. Aber das habe ich auch in der Recherche gelernt. Ich wusste nicht, dass Spermien so krass hitzeempfindlich sind. Und deshalb
da reichen 2 Grad. 2 Grad reichen. Ja. Deswegen sind die Hoden ja auch außerhalb vom Körper. Ja, wenn die im Körper wären, wäre es zu heiß, um Spermien zu produzieren. Ach, Hoden können sich hoch und runter bewegen, je nachdem wie warm es ist.
Ihr müsstet jetzt Lara mal sehen, wie sie ihre Arme demonstrativ nach oben und unten bewegt, um zu zeigen, wie sich Hoden bewegen.
Auch ein bisschen begeistert von, wie Hoden funktionieren.
Genau, ich finde es eher lustig, weil man immer so tut, als wären die krassesten Fighter ever und jetzt nur so ein bisschen Hitze und dann zack, bist du weg
Die können eigentlich nichts, die Spermien.
Die können wirklich gar nichts.
Bei den Hodenbadern nämlich, nach 3 Wochen, jeden Abend 1 Stunde in heißem Wasser, haben sie sich untersuchen lassen und die Spermienzahl war fast 0, die sie hatten.
Das ist krass.
Und ganz ehrlich, diese Idee ist nicht komplett ausgestorben. Es gibt, habe ich gelesen, in einem Artikel von der Taz, Männergruppen in Frankreich, die sich treffen für irgendwie einen Abend oder einen Tag und einen Workshop machen, über Feminismus und Männlichkeitsbilder reden und Unterhosen häkeln, wo man den Penis durchsteckt und wo quasi die Hoden halt an den Körper gedrückt werden. Und diese 37 Grad reichen schon aus.
Die eigene Körperwärme reicht, um die Spermien zu killen.
Und
das fand ich auch so geil.
Sind sie auch dann temporär quasi unfruchtbar. Ich supporte das sehr, weil ganz ehrlich, so sieht wirklich Unterstützung aus.
Das ist Solidarität, meine lieben Herren. Ja.
Wenn noch mal einer fragen sollte, was Unterhosen können wir machen?
Die Menschen sind kreativ. Die Menschen sind wirklich unglaublich kreativ. So zum Beispiel auch Menschen, die mit Nanofasern arbeiten. Und das ist sehr interessant, denn diese Nanofasern wären nicht nur in der Lage, eben Empfängnisverhütung zu bringen, sondern auch Geschlechtskrankheiten zu verhindern bzw. derartige Bakterien abzutöten.
Ja, darüber haben wir nämlich auch noch gar nicht gesprochen.
Genau, auf beides komme ich jetzt gleich. Genau, wir haben nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Bisher als die einzige Methode, die Geschlechtskrankheiten verhindert, ist das Kondom.
Und das Frauenkondom.
Also beide Kondome, genau. Gute Sache, aber alles andere ist halt wirklich nur, in Anführungsstrichen, Verhängnis.
Verhängnisverhütung.
Ist nur Verhängnisverhütung. Oder auch Empfängnisverhütung. Könnt ihr euch aussuchen, was euch besser gefällt. Genau, diese Nanofasern, an denen wird in Seattle geforscht. Und das ist ein dehnbares Gewebe aus nanometergroßen Fasern. Und das ist so feinporig, dass es selbst Spermien zurückhält, aber sich selbst auflöst. Frauen könnten sich das in die Vagina schieben, so wie halt irgendwie ein Tampon oder ähnliches. Und das hält die Spermien zurück. Und nach 2 Tagen hat sich aber von alleine aufgelöst. Und,
crazy.
Und gleichzeitig, während sich diese Nanofaser eben auflöst, gibt es so Substanzen, die das ausstößt, die dann zum Beispiel HIV-Infektionen verhindern können und eben auch die Spermien abtöten. Das heißt, es ist sowohl eine physische Barriere, wo die Spermien nicht durchkommen, als auch, dass es eben diese Substanz ausstößt, die sowohl Spermien abtöten, als auch aber eben auch vor Bakterien und verschiedenen Krankheiten schützen. Und es löst sich halt dann einfach wieder auf.
Es ist ein bisschen wie so ein Diaphragma 2.0.
Ja.
Diaphragma, das ist so eine Silikonkappe, die man quasi über den Muttermund stülpt und wo man so ein Gel drauf macht, das dann auch dafür sorgt, dass die Spermien langsam werden. Aber das muss man halt auch irgendwann wieder rausnehmen. Und es schützt auch nicht vor Geschlechtskrankheiten. Deswegen
ja,
klingt
genau.
Wie eine gute Weiterentwicklung.
Klingt wie eine geile Weiterentwicklung, ne?
Wobei ich gerade noch mal kurz reingrätschen wollte zu Kondom und Geschlechtskrankheiten. Ich glaube, dass tatsächlich sogar Kondome nicht zu 100% effektiv vor allen Geschlechtskrankheiten schützen können. Und zwar gibt es bakteriell übertragbare Geschlechtskrankheiten wie sowas wie Gonokokken, Chlamydien, Syphilis. Klar, man ist besser geschützt mit Kondomen, aber das schließt trotzdem nicht aus, dass man sich angesteckt haben kann. Und deshalb eben auch super wichtig, regelmäßig sich testen lassen auf Geschlechtskrankheiten.
Und da finde ich zum Beispiel auch immer sehr lustig, weil da wir jetzt ja auch eben viel über eben Empfängnisverhütung gesprochen haben, haben wir jetzt nicht homosexuelle Paare so einbezogen, weil eben die meisten der Verhütungsmethoden nur gegen das Kinderkriegen irgendwie schützen. Und da finde ich es immer sehr lustig, bei allen möglichen, weiß ich nicht, Podcasts, Artikeln und so weiter und so fort, wird immer wieder angesprochen, ja, aber homosexuelle Paare, die müssen sich ja schon auch schützen, weil bei denen kann das ja auch passieren. Und ja, das stimmt natürlich. Aber es redet nie jemand davon, dass ja keiner meiner Freunde sagt, sie würden irgendwie beim Oralverkehr ein Kondom oder mit Lecktüchern oder mit irgendwie ähnlichen Dingen verhüten. Keiner. Ob heterosexuell, homosexuell, ist das scheißegal. Niemand macht das.
Ja, und es ist einfach mega dumm.
Ich habe tatsächlich eine gute Gegengeschichte dazu.
Okay.
Und zwar Gegenbeispiel, auch wenn ich leider nicht das positive Gegenbeispiel bin.
Schade,
ich habe mal mit einer Frau geschlafen, die sehr selbstverständlich in dem Augenblick, als klar war, dass da Oral-Dinge passieren, mir beigebracht hat, wie man sich ein Lecktuch aus einem Kondom bastelt, indem man die Spitze abschneidet und die Seite aufschneidet und dann hat man so ein Viereck und wie ich das am besten festhalte, damit es nicht verrutscht und die das mit einer so Selbstverständlichkeit in einem so großen Selbstbewusstsein gemacht hat, dass es überhaupt nicht unangenehm war in dem Moment und
mega
ich es überhaupt
gut.
Nicht awkward fand. Ja, ich hatte danach das Gefühl, ja, das sollte selbstverständlich sein. Habe ich natürlich dann auch nicht immer gemacht.
Nicht immer oder nie wieder?
Ich habe es einmal noch gemacht.
ich habe jetzt gemerkt, dadurch, dass ich eben nicht mehr die Pille nehme, ich verhüte jetzt nur mit Kondom. Und das Gute oder das Krasse daran ist halt wirklich, dass durch diese Babysache ich halt viel mehr darauf achte, ein Kondom immer zu benutzen, glaube ich, als ich noch die Pille genommen habe. Und das sollte zwar eigentlich nicht so sein, man sollte halt immer daran denken, wegen Geschlechtskrankheiten ein Kondom zu verwenden, aber irgendwo ist es dann auch auf dieser Ebene gut, die Pille abzusetzen, weil ich es dann wirklich immer benutze.
Ja, aber auch hier wieder Aufklärungsdinge, also ich habe tatsächlich so wenig oder vielleicht auch einfach gar nichts gelernt in der Schule über Geschlechtskrankheiten und
außer dass es furchtbar ist.
Das ja, dass es furchtbar ist und vielleicht so ganz detailliert, glaube ich, wie HIV dann ausbrechen kann und das dann zu AIDS wird. Also detailliert, ich habe einzelne Zellen so aufgemalt und das war
toll,
alles nett.
Toll.
Aber nie wurde mir gesagt, wie wichtig es ist, sich zu schützen. Mhm. Und das, wie du schon gesagt hast, ist eben nicht nur was ist, was homosexuelle Paare betrifft. Und ja, meine Schule hat nicht viel gebracht.
Fuck the school system.
Finde ich eigentlich ganz geil.
Wir kommen zu unserem Fazit.
Und wir haben keinen guten Endton, deswegen kriegt ihr jetzt jedes Mal einen improvisierten Endton.
Aber ich fand die Explosion gerade nicht schlecht. Verhütungsmittel sind zerstört.
Völlig ruiniert. Ja, okay. Leute, gut. Was sagt ihr? Was nehmt ihr mit aus diesem Thema?
Ich nehme mit, scheiß Ausreden sind scheiße. Also ohne Witz, ich habe irgendwie nochmal so darüber nachgedacht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, wenn mir irgendjemand erzählen möchte, ja, aber mit dem Kondom, das fühlt sich einfach nicht so gut an. Wirklich egal, ob Männer, ob Frauen, ob nicht-binäre Personen, alle möglichen Menschen fangen immer an, ja, aber mit Kondom, das ist irgendwie nicht so geil. Leute, es ist scheißegal, benutzt das fucking Kondom. Sorry. Aber es ist wirklich so, benutzt einfach das scheiß Kondom, try living with AIDS. So, also das ist so, natürlich passiert es nicht immer und natürlich ist nicht jeder HIV-positiv, aber auch, es gibt eben auch Chlamydien, es gibt Tripper, es gibt alles mögliche. Nee, es war einfach eine gute Sache, ein Kondom zu erfinden. Es ist eine gute Sache, ein Kondom zu benutzen. Just do it. Genau, und die andere scheiß Ausrede, die scheiße ist, ist Coitus Interruptus. Wir haben alle schon mal davon gehört. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal erwähnen.
Es ist kein Verhütungsmittel.
Es ist kein Verhütungsmittel, zu sagen, ich kann meinen Schwanz aus deiner Vulva ziehen, bevor ich komme. Es gibt so etwas wie Lusttropfen, die kommen vorher. Natürlich, wenn das für jemanden nicht so ein krasses Problem ist, wenn man jetzt auch die Möglichkeit hat, schwanger zu werden, kann man das natürlich gerne machen, wenn man sagt, wir riskieren das gemeinsam. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand auf mich zukommt und von mir erwartet, dass es ein okayer Weg ist, mit mir Sex zu haben. Ich verbitte mir das. Fuck off. Geht nach Hause. Tschüss.
Mein Fazit ist auch in Bezug auf sexuell übertragbare Krankheiten. Und zwar habe ich vorhin ja so ein bisschen moralapostelisch gesagt, irgendwie man sollte sich öfter testen lassen und Leute, lasst euch testen. Habe ich selber noch nie gemacht. Und das ist etwas, was ich jetzt tun werde. Und ich habe bezüglich dessen versucht rauszufinden, wo kann man das eigentlich machen und was kostet sowas. HIV testen lassen kann man tatsächlich in den meisten Städten kostenlos. Alles andere ist irgendwie kompliziert und undurchsichtig rauszufinden. Viele Sachen kann man beim Frauenarzt machen. Viele Sachen bezahlt die Krankenkasse, manche Sachen nicht. Also es ist irgendwie schwierig, da eine einheitliche Aussage zu treffen.
Männer geht vielleicht zum Urologen, wenn euch jetzt der Frauenarzt gerade nicht so
zusagt. Und ja, aber trotzdem, also das ist meine eigene Handlungsanweisung an mich und vielleicht auch noch an andere Menschen.
Ja, mein Fazit bezieht sich ein bisschen mehr auf die ganze Schwangerschaftsverhütungssache, weil ich ja auch erwähnt habe, ich habe gerade die Pille abgesetzt und hatte so ein bisschen gehofft, dass ich diesen Podcast mache und mich auf das Thema vorbereite und zwischendrin die große Erkenntnis habe, das ist mein neues Verhütungsmittel, Leute. Das ist das Verhütungsmittel, mit dem ich verhindern werde, ungewollt schwanger zu werden, bis ich meine Wechseljahre kriege. Und ich glaube, meine große Erkenntnis ist, es gibt noch nicht das ideale Verhütungsmittel. Und ich hoffe, dass es erfunden wird. Ich habe irgendwie große Hoffnung an die ganzen Ideen, über die wir geredet haben. Aber jetzt im Moment gibt es, glaube ich, nicht das ideale Verhütungsmittel. Und ich glaube, es gibt auch nicht das ideale Verhütungsmittel für mich, weil das so sehr von persönlichen Umständen abhängt. Und diese persönlichen Umstände, zum Beispiel, ob ich in einer Beziehung bin, ob ich irgendwie gerade ein Kind stille und vielleicht nicht hormonell verhüten will, ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben werden sich halt auch noch ändern. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Illusion gewesen, dass ich dachte, ich könnte diese Entscheidung einmal treffen und ich kann das perfekte Verhütungsmittel finden und dann wird nie was schiefgehen und ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen, sondern es gibt verschiedene Verhütungsmittel, die zu verschiedenen Menschen in verschiedenen Lebenssituationen passen. Und das kann die Pille sein, das können nicht hormonelle Methoden sein, wie zum Beispiel die Temperatur zu messen und damit auszurechnen, was für fruchtbare und unfruchtbare Tage man hat. Das kann eine Vasektomie sein. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, aber man muss sich, und ich finde, da sind alle Geschlechter, sind eben in der Verantwortung und müssen sich Gedanken darüber machen. Und auch Menschen in Paarbeziehungen müssen sich gemeinsam darüber Gedanken machen und es nicht auf eine Person abschließen.
Bevor man Sex hat, weil dann ist man geil und dann kann man nicht denken, das wissen wir alle.
Guter Ratschlag. Und damit sind wir am Ende unserer dritten Folge angekommen. Ich hoffe, Verhütung ist ruiniert für alle.
Hoffentlich verhütet ihr trotzdem weiter.
Und ich habe noch eine inhaltliche Ergänzung, bevor wir zum Schlussteil kommen. Und zwar finde ich, wenn man über das Thema Verhütung spricht, muss man auch darüber reden, dass Menschen, die schwanger werden können, normalerweise eine Spanne von ungefähr 30 bis 40 Jahren haben, in denen sie schwanger werden können. Das ist ganz schön viel Zeit und kein Verhütungsmittel, das es gibt, ist 100% sicher. Und es kann immer was schiefgehen. Und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu reden, dass es eben Notfallverhütung, wie die Pille danach, geben sollte, aber eben auch einen Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen. Und der ist an ganz vielen Orten der Welt nicht gegeben. Und in Deutschland wirkt es immer so, als ob das total gut geklärt wäre, aber eigentlich ist es auch in Deutschland nicht gut geklärt, weil Abtreibungen in Deutschland eigentlich rechtswidrig sind. Die stehen im Strafgesetzbuch, aber unter bestimmten Bedingungen eben straffrei. Und das ist an sich schon ein Problem, aber ein aktuelles politisches Problem ist, dass es noch einen anderen Paragraphen gibt, nämlich 219a. Und der wird benutzt, um Frauen oder allgemein Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, zu verklagen, wenn sie ganz neutrale Informationen darüber zum Beispiel auf ihrer Website im Internet veröffentlichen. Die werden dann vor Gericht gebracht und die werden auf mehrere tausend Euro verklagt. Und das ist kein hinnehmbarer Zustand. Und der Bundestag sollte das ändern und sollte darüber entscheiden, dass dieser Paragraph abgestimmt wird. Und momentan weigert sich die SPD so ein bisschen dagegen. Und deswegen ist es gerade ganz wichtig, der SPD zu zeigen, dass man das nicht cool findet. Man kann zum Beispiel auf Demos gehen oder man kann Briefe an Andrea Nahles schreiben oder an seinen SPD-Abgeordneten.
Auch das
Billy und ich gemacht.
Werden wir euch einfach mal verlinken.
Genau, verlinken wir euch alles. Ja. Und damit verabschieden wir uns auch.
Und in einem Monat sprechen wir uns wieder. Und zwar sprechen wir in einem Monat über
Recycling. Dachte dir, wäre cool? Tja, falsch gedacht.
Und bis dahin findet ihr uns natürlich im Internet bei Twitter und Facebook und Instagram.
Und wir haben eine neue Webseite.
Gerade unsere Augen leuchten. Wir haben eine neue Webseite, denn wir wurden von unserem guten Freund Max Guterber, der hier namentlich jetzt nochmal erwähnt werden sollte, darauf hingewiesen, dass eine Webseite mimikollektiv.wordpress.com klingt wie die Webseite von Siebenjährigen. Deswegen hat er uns unsere Webseite mit unserer eigenen Domain finanziert.
Und jetzt findet ihr uns unter mimimikollektiv.de.
Und damit sind wir jetzt offiziell professionelle Podcasterin.
Bitte.
Der Mimimi-Podcast. Von Feline Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.